Und wieder sind wir da mit einer neuen Folge von Ausgeglaubt, beziehungsweise mit einer Folge aus unserem Sommerprogramm, mit einer neuen alten Folge, die wir für euch ausgewählt haben. Wir haben letztes Mal über das unsägliche Buch von Eckhart Tolle,
das tolle Buch von Eckhart Tolle,
gesprochen, das bei Stefan überraschenderweise in der Heavy Rotation auf Spotify bei den Hörbüchern läuft. Und heute sprechen wir über ein anderes Buch, das wir aber beide unsäglich schlecht fanden, ja, nämlich von Rhonda Byrne, The Secret. Und da, das ist eines, wir haben ja da die Staffel gemacht zu den erfolgreichsten, reichweiten, stärksten Büchern mit religiösem, spirituellem, christlichem
Hintergrund. Und ich weiß noch mal, es war ja wirklich so, wir haben uns gesagt, es ist so einfach, das jetzt alles abzuschießen. Also so Neil Donald Walsh haben wir besprochen, andere so Evangelikale mit ihren Bestsellern etc. Und der Punkt war aber, wir wollten immer versuchen, den konstruktiven Punkt, ja, darin zu finden. Wo können wir etwas lernen? Und dann hast du mir gesagt, hey, es gibt ja diesen Bestseller, es geht ums Manifestieren, total wichtiges Thema. Und ich habe mich echt gefreut auf dieses Buch und dann gedacht, das ist eigentlich gar kein Buch. Also dieses ganze Buch ist gar kein Text, der irgendwie zusammenhängt. Es ist nichts, wo ich irgendwie verstehen kann, warum Menschen das hören, außer Verzweiflung. Mhm. Also deswegen, Rhonda Burns war für mich so das Gegenteil von Hoffnung. Es ist einfach eine Verzweiflung, von der ich denke, die führt zu immer wie mehr Verzweiflung und in sich selbst drehen und bei sich selbst bleiben. Mhm. Und bis heute für mich komplette Idiotie. Ich weiß aber, du hast dich mit diesem Thema weiter beschäftigt. Bist so ein bisschen zu einem Experten geworden zum Thema Manifestieren. Habt auch im RefLab eine tolle Diskussion drüber geführt. Ausgang war, ja, dein Auftritt beim Schweizer Fernsehen. Dazu musst du dann noch kurz was sagen. Und dann hat Lila einen ganz, ganz tollen Text nachgelegt als Blogbeitrag. Vielleicht können wir den noch verlinken, ja, weil ich finde wirklich, so wie Lila das beschreibt, das macht echt Sinn. Also so wäre ich total dabei, wenn wir über Manifestieren sprechen.
Ja, genau. Oder über positives Denken damals. Sie nannte es noch nicht Manifestieren, aber man kann sagen, dieser TikTok-Trend, der in den letzten anderthalb Jahren vielleicht richtig abgehoben ist und auch im deutschsprachigen Raum Fahrt aufgenommen hat, der verwurstet eigentlich nochmal genau das, was Rhonda Burns sagt und was sie schon verwurstet hat. Also du hast ja gesagt, ja, es ist ein unsäglich. Nicht nur ein unsäglich dummes Buch, es ist auch ein unsäglich faules Buch. Ja. Sie hat einfach eine Compilation gemacht, ja, aus
ich meine,
der
heute
bisherigen.
Hättest du dieses scheiß Buch in 2 Minuten mit ChatGPT geschrieben.
Ja,
oder?
Ja, wirklich.
Und es wäre wahrscheinlich besser formuliert.
Ja, und das Reizvolle an dieser Folge für alle, die denken, ja, warum soll ich mir ein Gespräch anhören über ein so schlechtes Buch? Das Reizvolle ist natürlich einerseits der zeitdiagnostische Gewinn, den man, mhm, hat davon. Also dass dieses Buch wurde weltweit 30, 40 Millionen, ich weiß nicht mal, zig Millionen Mal verkauft und erlebt ein Revival, gerade in einer jüngeren Generation, die sich von diesen Gedanken, von diesem Anziehungsgesetz des Universums und so weiter unglaublich begeistern lässt. Und ich glaube, die Auseinandersetzung mit diesen Thesen ist schon nur wichtig, als Zeitgenossen, als Bürgerinnen und Bürger unserer Zeit, sich auseinanderzusetzen mit dem, was Leute offenbar prägt und beeinflusst und worauf sie auch irgendwo mit ihrem Leben wetten. Und das finde ich schon von daher eigentlich hörenswert. Und ich finde auch, wir haben doch sehr viel Spaß gehabt bei der Folge.
Ja, nicht beim Lesen, aber bei der Folge.
Ja, genau.
Viel Spaß euch.
Viel Spaß.
Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben.
Und das, was uns wichtig bleibt.
RefLab.
Das große Geheimnis des Lebens ist das Gesetz der Anziehung. Das Gesetz der Anziehung sagt, Gleiches zieht Gleiches an. So wie Sie also einen Gedanken hegen, ziehen Sie gleiche Gedanken an. Gedanken sind magnetisch und Gedanken haben eine Frequenz. Während sie denken, werden ihre Gedanken ins Universum ausgesandt und sie ziehen magnetisch alle gleichen Dinge an, welche die gleiche Frequenz aufweisen. Alles, was ausgesandt wurde, kehrt zum Ursprung zurück. zu Ihnen. Sie sind wie ein menschlicher Sendeturm. Sie senden mit Ihren Gedanken eine Frequenz aus. Wenn Sie in Ihrem Leben etwas ändern möchten, dann wechseln Sie die Frequenz, indem Sie Ihre Gedanken ändern. Ihre gegenwärtigen Gedanken erschaffen Ihr künftiges Leben. Woran Sie am häufigsten denken und worauf Sie sich besonders intensiv konzentrieren, wird zu Ihrem Leben werden. Ihre Gedanken werden Dinge.
Herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir sind in der Staffel, wo wir über Bücher mit Impact sprechen. Heute geht's auch um ein Buch, aber der Film hatte wahrscheinlich noch mehr Impact. Manu, wir sprechen über The Secret.
The Secret, das Geheimnis von Rhonda Byrne, basiert eben auf einem Dokumentarfilm, einem sogenannten Dokumentarfilm, der unglaublich erfolgreich wurde, millionenmal gesehen wurde. Und das Buch selber ist dann auch zu einem weltweiten Erfolg geworden, 30 Millionen Mal verkauft, in 40 Sprachen übersetzt, wirklich auf die Bestsellerliste in verschiedenen Ländern geklettert, auch im deutschsprachigen Raum. Ich habe das immer mal wieder wahrgenommen vor einigen Jahren. Ist ja schon jetzt, sage jetzt mal, 12, 13 Jahre her vielleicht, wo das so richtig en vogue war. Aber da lag das dann bei den Bestsellern in den vorderen Plätzen eine ganze Zeit lang. Ich habe das damals wahrgenommen und mich immer gefragt, was ist das denn? So ein kleines Büchlein, das Geheimnis. Irgendwie hat meine Neugierde nicht gereicht, es damals zu lesen.
Mich hat das Cover immer abgeschreckt. Ja. So mit diesem Siegel drauf und dann diesem geschwungenen S, wie wenn man irgendeine geheime Schrift gefunden hätte. Ja. Fand ich nicht so anziehend. Es ist ja ein Buch, das entstanden ist aus einer Lebenskrise heraus. Wenn wir sagen, das ist jetzt nicht Fiktion, sondern das wird ja im Film und im Buch so beschrieben. Also Rhonda Byrne hatte viel zu viel Stress, viel zu viel um die Ohren, wahrscheinlich so kurz vor einer Erschöpfungsdepression etc. Mhm. Ihr Vater ist gestorben, ihre Beziehung ging in Brüche und aus diesem Übel heraus hat sie das Geheimnis gesucht. Und wir wissen nicht ganz genau, wo sie es gefunden hat. Es ist ja irgendwie so wie ein mystischer Offenbarungsmoment in diesem Dokumentarfilm, ja, wo sie dann auf das Geheimnis stößt und plötzlich wird ihr klar, oh, ich habe da was entdeckt, was eigentlich alle wirklich bedeutenden Menschen vor mir, die vor mir gelebt haben, auch schon gekannt haben,
ja,
was zu ihrem Erfolg geführt hat.
Genau, also sie zitiert da sämtliche Geistesgrößen, die die Menschheitsgeschichte hervorgebracht haben. Plato, Galileo, Newton, genau. Beethoven, Edison, Einstein, also kaum ein Universalgenie, das nicht auch an das Geheimnis geglaubt hat. Was ist denn das Geheimnis, Stefan? Ja, wir können das jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer lüften, dann könnt ihr euch die 20 Euro für das Buch sparen.
Ja, das Geheimnis ist ziemlich einfach zu beschreiben. Die Idee dahinter ist, dass deine Gedanken selbst eine Schwingung haben. Mhm. Und diese Schwingung gehört zu einer Energie, die das ganze Universum durchwächst und zusammenhält und steuert. Und du mit deinen Gedanken bist Teil dieser Energie. Und das heißt, das, was du denkst, ist jetzt nicht etwas, was irgendwie nur in deinem Kopf passiert, sondern das wird sich in der Welt, also im Universum selbst, manifestieren. Mhm. Und wenn es dir jetzt also gelingt, gute Gedanken zu denken und du die mit einem Gefühl begleiten kannst, das ist eben das Wichtige. Es geht nicht nur darum, positiv zu denken, sondern auch positiv zu fühlen, dann wird sich das in deiner Welt manifestieren und zeigen. Also ganz konkret gesagt, wenn du dein Traumhaus haben willst, dann musst du dir nicht überlegen, wie mache ich jetzt irgendwie einen Vorsorge-Sparvertrag oder irgendwas, wie komme ich zu Geld, sondern das Wichtigste ist, mach dir vielleicht so ein Moodboard mit deinem Traumhaus drauf und sei jetzt schon dankbar dafür, dass du darin leben wirst und dein Traumhaus wird kommen.
Genau. Genau, das geht auch mit der Traumfrau, es geht mit der Gesundheit, es wird im Film auch, den man übrigens auf YouTube, zumindest den ersten Teil, kann man kostenlos anschauen.
Netflix ist ja auch.
Da wird das wunderschön vorgeführt, das funktioniert eigentlich mit allen materiellen und immateriellen Gütern. Man muss sich die vorstellen, man muss daran denken, sie visualisieren, mit positiven Gefühlen verknüpfen. Und dann wirkt dieses, sie nennt das Gesetz der Anziehung. Dann wirkt dieses Gesetz der Anziehung mit deinen Gedanken. Ziehst du diese Dinge an, woran du denkst? Und es wird ganz ausdrücklich natürlich auch aufs Negative hin ausgezogen und beschrieben. Das ist eben der Grund, warum du dann zu spät kommst, wenn du knapp dran bist und am Morgen ins Auto steigst und sagst, ich komme bestimmt wieder zu spät oder heute ist bestimmt wieder Chaos auf den Straßen, dann wirst du genau dieses Chaos anziehen mit deinen Gedanken und wirst dich wiederfinden in einem Verkehrschaos mit roten Ampeln und Baustellen und Unfällen und weiß nicht was. Dann hast du einfach, du bist dann aber auch wirklich selber schuld, weil du hast dein zu spät kommen mit deinen negativen Gedanken eigentlich selber hervorgebracht oder angezogen.
Ja, und umgekehrt kann man auch sagen, wenn du jetzt schon dankbar bist für den besten Parkplatz direkt neben dem Ausgang der Tiefgarage, dann wird er auch frei sein für dich.
Ja, genau.
Und so einfach könnte es sein, Manu.
Und jetzt
vielleicht zum Aufbau des Buches mal noch was, weil wir können da ja jetzt nicht kapitelmäßig durchgehen, weil es nicht so eine Struktur hat eigentlich, das ganze Ding. Rhonda Byrne hat ja eben in der Geschichte dann diese ganzen Geistesgrößen, die du aufgezählt hast, gefunden und gemerkt, ah, die kannten The Secret, aber die wollten das nicht teilen.
Mm.
Die hatten kein Interesse, die Menschheit an diesem großen Glück teilhaben zu lassen. Und dann hat sich Rhonda Byrne aufgemacht und quasi dieses Secret, dieses Geheimnis selbst genutzt. Sie hat sich nämlich vorgestellt, dass sie einen erfolgreichen Film machen wird, der dieses Geheimnis der ganzen Welt offenbart. Und wie das halt so ist beim Gesetz der Anziehung, sie hat dann tatsächlich auch diese ganzen Motivationscoaches, Erfolgscoaches, Geldberater gefunden. Die leben fast alle in den USA. Und das waren einige, die da mitgemacht haben. Auch Leute, die man zum Teil in Europa kennt, wie John Gray, der dieses Buch geschrieben hat, Männer sind anders, Frauen auch. Mhm. Oder der andere, der Neil Donald Walsh, macht da auch mit. Der hat doch irgendwie seine Gespräche mit Gott gehabt und so.
Genau.
Also es hat auch noch einen Reverend und so. Und das Ganze ist so eine Mischung aus Erfolgscoaches, irgendwelche christlichen Theologen. Und dann kommen dazu noch so, ja, sie nennen sich Quantenphysiker. Ich weiß nicht genau, wo die das gemacht haben. Aber auf jeden Fall, der ganze Punkt ist jetzt, diese Coaches erklären dieses Prinzip nicht im Sinne von, wir erklären jetzt, wie das genau funktioniert.
Ja.
Also nicht quasi, wir erklären den Ablauf dahinter, das, was geschieht, sondern sie erklären, wie man das anwendet. Beharren aber insgesamt in der Aussage des Films darauf, dass das ein wissenschaftlich abgestütztes Modell ist.
Ja. Und man kann sagen, das Buch ist eigentlich aus dem Dokumentarfilm The Secret entstanden und ist eigentlich auch ganz ähnlich aufgebaut beziehungsweise gestrickt. Also das Buch ist jetzt nicht, man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass man da irgendwie 200-300 Seiten durch eine Entfaltung dieses Gesetzes der Anziehung hindurch liest, sondern es ist eine Ansammlung von Zitaten von genau den Leuten, die im Film auch vorkommen, mit kurzen Wrap-ups, mit kurzen Zusammenfassungen, so Bullet Points, in denen dann zusammengefasst wird, was in den Zitaten vorher kommt. Es ist eigentlich wirklich eine relativ lose Zusammenstellung von Zitaten und das Buch ist auch insgesamt, glaube ich, ich weiß nicht, irgendwie gut 100 Seiten lang oder so, ein kleines Büchlein eigentlich. Ja. Und ich muss dir jetzt schon gestehen, Stefan,
okay,
ich habe ja mit dem Eckhart Tolle wirklich gefremdelt.
Meinst du? Ja, du hattest.
Und ich habe wirklich meine Mühe gehabt. Und ich habe auch schon den Verdacht gehabt, dass er mir so einfach ein bisschen zu stark in Richtung positives Denken geht und so. Und irgendwie ist er mir nicht so ans Herz gewachsen. Und ich muss dir gestehen, jetzt nachdem ich The Secret von Rhonda Byrne gelesen habe, muss ich einfach sagen, Eckhart Tolle ist mein Freund. Komm in meine Arme, ich drück dich ganz fest und ich lass dich nie mehr los. Also ich würde den Tolle der Byrne vorziehen any day of the week. Also das super, muss ich jetzt doch super sagen.
Okay, das freut mich. Und das zeigt aber natürlich auch, dass wir es hier mit einem total anderen gedanklichen Hintergrund zu tun haben, als wir das bei Eckhart Tolle finden. Ich glaube, Eckhart Tolle, dieser Achtsamkeitslehrer, der hat eigentlich, wenn wir das jetzt so philosophischen Richtungen zuordnen würden, dann gehört Eckhart Tolle für mich so in eine bestimmte Richtung stoischer Philosophie. Es geht eben gerade nicht darum, im Außen das Ganze zu verändern, die Welt quasi so zu machen, dass sie dir passt, sondern es geht darum, durch Hingabe sich in diese Welt hineingeben zu können und bei sich zu bleiben.
Ja.
Das ist so quasi sein Move. Hier haben wir es mit einer noch mindestens gleich alten Religion zu tun. Also wenn man davon, also bei The Secret meine ich jetzt, wenn wir an The Secret denken, dann ist das eigentlich dieses magische Weltverständnis.
Ah ja.
Oder? Gibt ja immer wieder so diese Stufentheorie, das ist nicht aus der Welt zu kriegen, dass man sagt, es gibt so Bewusstseinssprünge, die jetzt nicht nur ein Einzelner gemacht hat, also nicht entwicklungspsychologisch, sondern die Menschheit kollektiv gemacht hat. Und da sagt man so quasi, die Magie wurde dann eigentlich abgelöst. Also Magie verstanden als etwas, wo man sagt, ich kann mit meinen Gedanken Dinge ändern. Ich kann zaubern, wenn man so will. Ja, also dieses Verständnis, dass man da gedanklich in die Welt eingreifen kann und sich das manifestiert, das sei abgelöst worden durch das, was wir heute Religion nennen würden. Und trotzdem stimmt das ja natürlich nicht. Das hat sich ja alles immer wieder erhalten. Also wir finden in allen Kulturen haufenweise das magische Praktiken.
Ja.
Man nennt es dann vielleicht Aberglaube oder was auch immer. Oder? Ja. Aber das war zu jeder Zeit da. Und ich glaube, The Secret ist so diese westliche Variante eines wirklich starken Aberglaubens und Volkglaubens, der wahrscheinlich zu jeder Zeit schon irgendwie war.
Ja, das ist eine schöne Unterscheidung, finde ich jetzt, von Eckhart Tolle und Rhonda Byrne. Das Rhonda Byrne, The Secret, ist wirklich eine Form des magischen Denkens fürs dritte Jahrtausend. Man könnte auch sagen, für eine sehr stark auch für eine materialistische, kommerzialisierte, individualisierte Gesellschaft.
Ja.
So, das ist eigentlich der Zuschnitt magischen Denkens für den persönlichen, ganz stark auch finanziellen Erfolg.
Und ich glaube auch, es gibt ja so einen Teil, wo man sagen könnte, wenn man es nur darauf isoliert betrachtet, dann könnte das sogar funktionieren. Nämlich diese Idee, dass ich meine Aufmerksamkeit auf das Gute lenke. Also wenn ich, mach jetzt mal so ein Beispiel.
Ja.
Wenn ich jetzt jeden Tag die Post öffne und sage, oh, da sind wieder lauter Rechnungen, nichts als Rechnungen, oder? Wenn ich das tue, dann werde ich ganz bestimmt in meinem Kopf mich immer daran erinnern, dass da viele Rechnungen waren.
Yeah.
Und ich werde immer den Eindruck haben, oh, mein Geld verschwindet und alles geht weg. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ich bin so dankbar für gute Beziehungen und Freundschaften, die ich habe, dann werde ich mich vielleicht eher an Postkarten erinnern oder Einladungen, die mir geschickt werden, weißt du?
Ja, voll. Und
ich glaube, das ist die Ebene, wo ich sagen kann, ja, bis da gehe ich mit. Ich glaube, das stimmt und ich glaube, es lohnt sich ganz bewusst immer wieder mit dem zu befassen, was man schön findet, was einem gut tut und was man sehen möchte.
Ja, sehr schön. Das ist ein guter Ansatz, zu sagen, jetzt wir würdigen mal, was zu würdigen ist. Und da muss man sagen, es gibt ein gewisses Wahrheitsmoment in diesem Prinzip, das hier vorgestellt wird, dass man halt durch seine Geisteshaltung, durch seine Erwartungshaltung auch sein Leben ein Stück weit ein Stück weit framed oder prädisponiert auch zu bestimmten Erfahrungen. Es ist völlig unbestritten, dass natürlich, ich sag jetzt mal, in einer Bewerbungssituation, dass Trudi Traurig, die am Morgen in den Spiegel guckt und sagt, ich bin eine Versagerin, man hat mich eh nur vorgeladen.
Weil die das müssen.
Ich werde heute einmal mehr gedemütigt werden, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sie den Job nicht kriegt, als der Oscar optimistisch, der am Morgen in den Spiegel schaut und sagt, heute wirst du den Sieg davontragen, heute wirst du alle für dich einnehmen. Natürlich prädisponiert das ein Stück weit auch die Art, wie man auftritt, wie man wirkt und dann auch eben die Wirkung, die man erzeugt oder die man zurückkriegt. Also das,
und so dieses Fake it till you make it hat natürlich in einem begrenzten Rahmen tatsächlich Wirkung. Also ich meine, du kannst damit sogar Präsident werden, oder? Also nein, ich meine, das ist wirklich ganz, ganz ernst. Ich glaube, es war entscheidend, dass die Leute geglaubt haben, wow, da ist einer, der einfach radikal auf Erfolg lebt, der wirklich immer die Chance sieht, der auch hart verhandelt, weißt du, etc. Also dieses Selbstbild hat der nach außen getragen und man hat ihm abgekauft.
Selbst wenn die ganz offensichtlichen Realitäten komplett dagegen gesprochen haben, dass wir sprechen jetzt von Joe Biden, oder? Nee, also bei Trump, oder? Das war ja ganz bizarr anzusehen in dem Wahlkampf auch. Selbst wenn irgendwelche Tapes aufgetaucht sind, selbst wenn man klar gemacht hat, dass er mit seinem Business eigentlich x-mal bankrott gegangen ist, katastrophal gewirtschaftet hat. Er hat nie auch nur den kleinsten Riss zugelassen in diesem Selbstbild des erfolgreichen, durchsetzungskräftigen Verhandlers und Geschäftsmannes. Und da hat er einfach sicheres Auftreten, selbst wenn alles dagegen spricht. Und das hat Erfolg gezeigt.
Genau, und ich habe ihn jetzt natürlich ins Spiel gebracht, nicht um über amerikanische Politik zu reden, sondern weil ich glaube, dass der Begriff der alternativen Fakten etwas ist, was ganz entscheidend ist, um The Secret zu verstehen.
Ja.
In meiner Welt ist es so, dass man zählen kann, wie viele Menschen bei einer Inauguration dabei waren.
Mhm.
Und das ist das, was ich sagen würde, da gibt es Facts.
Ja.
Das ist so. Und es gibt dann eine Interpretation davon. Man kann zum Beispiel sagen, das war die großartigste oder die schönste Inauguration, die es je gab.
Ja.
Dann muss man sagen, ja gut, vielleicht hast du irgendwie deine Parameter so eingestellt, dass das stimmt. Das kann für dich wahr sein.
Ja.
Ich teile jetzt diese Interpretation oder ich teile sie nicht. Und dann gibt's diesen anderen Bereich und das meine ich eben mit diesen alternativen Fakten, dass ich sagen kann, es waren aber auch noch nie so viele Menschen da wie jetzt.
Mhm.
Wo du wirklich zeigen kannst, nein, es stimmt nicht. Und ich glaube, da haben wir wirklich diesen Fall vor uns, dass jemand sich Dinge so stark so vorstellt, dass er das wirklich selbst glaubt.
Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil ich glaube tatsächlich, dass es nicht um einen bewussten Betrugsversuch geht, sondern
es ist nicht fake.
Genau, es ist wirklich die ganzen mit dem eigenen Narzissmus oder Größenwahn oder mit den eigenen Erwartungen framet man seine eigene Wahrnehmung so, dass man die Welt dann wirklich so sieht.
Ja.
Also die sind das ist echte Überzeugung, die sich dann, aber weißt du, jetzt wir haben das Ganze jetzt schon wieder ein Stück weit natürlich ins Pathologische gezogen oder ins wirklich da, wo es dann auch in die Realitätsverleugnung reingeht. Aber das Wahrheitsmoment liegt natürlich schon da drin, dass es psychologisch auch ohne jetzt Realitätsverleugnung und so weiter irgendwo stimmig ist und auch empfehlenswert ist, vielleicht zu versuchen, sich nicht nur am Schlechtesten festzumachen, sondern irgendwo den Mut zu finden, mit positiven Überraschungen zu rechnen. Oder es gibt ja diese ganze Richtung der positiven Psychologie, die hat auch teilweise bizarre Blüten getrieben, aber ist eigentlich eine einigermaßen respektable Disziplin geworden, die von diesem Grundsatz ausgeht, die ganze Persönlichkeitsforschung ist immer irgendwie unter pathologisierenden Voraussetzungen passiert. Man hat irgendwo bis hin in die Beschreibung der narzisstische Typ, der psychotische, nein, der neurotische Typ und so. Es waren immer so pathologisierende Beschreibungen und die positive Psychologie hat ja dann stärker darauf abgehoben zu fragen, ja, was sind denn die Potenziale, was sind die Stärken und so. Und das hat wirklich eine große Bewegung auch ausgelöst und viele Leute auch irgendwie ermächtigt, so auch nicht nur zu sehen, ach, das ist quasi, das ist die größte Schwäche in meiner Persönlichkeit, an der muss ich jetzt arbeiten, um die irgendwie abzuweisen, sondern zu sagen, das ist meine größte Stärke und mit der darf ich wuchern, so. Ja. Und das ist schon auch ein Wahrheitsmoment.
Das würde ich auch sagen. Ich glaube auch, dass, also übrigens habe ich jetzt dieses Beispiel vorhin gar nicht gebracht, um schon das Pathologische anzusprechen.
Ah ja, okay.
Also bei Trump. Ich wollte zeigen, dass es sogar als verzerrte Form noch unglaublich wirksam ist. Weil ganz, ganz viele Menschen haben das ja geglaubt.
Stimmt,
also, und tatsächlich hat es ja geholfen, für ihn dieses Bild bis am Schluss durchzuhalten. Das ist ja crazy, oder? Also man kann auch wirklich in einem völlig überhöhten Selbstbild von sich leben und ziemlich erfolgreich sein in dieser Gesellschaft, in der wir leben. Wo ich die gesunde und gute Form dieser Ideologie sehen würde, wäre, sich immer wieder Zeit dafür zu nehmen und das einzuüben, das Gute zu sehen, was einem passiert und diese Hoffnung zu stärken, die man hat darauf.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, dass man manchmal Chancen verpasst, wenn man wirklich zu sehr von Ängsten getrieben ist oder sowas. Das glaube ich.
Ja.
Dort, wo ich sagen würde, es kippt ins Pathologische, das wäre bei mir noch nicht mal unbedingt bei Trump. Da würde es noch ein bisschen weitergehen, würde ich sagen. Weil Trump, muss man ja sagen, der leidet ja nicht darunter, dass er das tut, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass der nachts ins Kissen weint und denkt, warum ist die Welt so ungerecht? Mindestens stelle ich mir das nicht so vor. Aber wo ich es wirklich gefährlich finde, ist, wenn ich diese Idee weitertreibe und sage, meine jetzigen Gedanken prägen meine Zukunft. Und mich jetzt mal frage, ja, was bedeutet das für meine Gegenwart? Dann müsste ich ja sagen, meine Gegenwart ist das Resultat meiner Gedanken in der Vergangenheit. Jetzt, ich selbst finde das für mein Leben nicht so schlimm. Also eigentlich sogar, ehrlich gesagt auch etwas anmaßend, weil ich glaube, dass ich schon einfach recht oft auch einfach Glück gehabt habe. Das beginnt so mit der Familie, in die ich hineingeboren worden bin, mit ganz vielen tollen Menschen. Aber dort, wo es doch dann echt schlimm wird, ist, wenn jemand Schicksalsschläge erlebt, wie einen schweren Unfall. Oder jemand wird vergewaltigt. Oder jemand wird ausgeraubt. Oder sowas. Ja. Und da finde ich schon, das ist, glaube ich, dann nicht mehr gut. Und es kommt im Film ja sogar vor, dieses Beispiel eines Typen, der homosexuell ist und merkt, dass er dafür ständig gedisst wird, dass ihm auch körperliche Gewalt widerfährt. Und die Antwort ist ja dann, hey, hör mal auf, dich darüber zu beschweren und definier dich anders, dann bist du nicht mehr das Opfer. Und er macht das dann anders und ist nicht mehr das Opfer.
Ja, ja.
Und da denke ich so, nein, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, dass man da auf ganz viele Umstände auch angewiesen ist.
Ja, also die Message dahinter war ja
du
dann eigentlich...
Du kannst nachts in Zürich, wo wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, Händchen halten, mit deinem Freund über die Straße gehen und es kann sein, dass du verprügelt wirst. Und ich glaube nicht, dass das eine Manifestation dessen ist, was du erwartet hast oder was du dir irgendwie gefühlsmäßig herbeigesehen hast.
Ja, eben, also da muss man jetzt mal ein bisschen aufräumen, oder? Ja. Man muss sagen, dass es gibt ein Wahrheitsmoment, aber das hat einfach seine Grenzen. Es gibt unzählige Dinge, die man sich vorstellen kann, die auch jedem Menschen passieren, mit denen er gar nicht gerechnet hätte. Auch schlechte Dinge, wo man sagen muss, das habe ich unmöglich mit meinen Gedanken angezogen. Ich hätte das nie gedacht. Ich habe da nie damit gerechnet.
Ja.
Und es gibt sogar dann, um noch eins draufzulegen, es gibt ganz viele Beispiele für Menschen, die sogar nicht nur keine Erwartungen hatten im Blick auf das, was ihnen geschieht, sondern sogar ganz positive Erwartungen.
Ja, genau.
Es gibt Leute, die zum Arzt gehen, um sich zu untersuchen zu lassen und fest damit rechnen, dass ihnen einmal mehr eine einwandfreie Gesundheit attestiert wird und sie gehen mit einer Krebsdiagnose nach Hause. Das gibt's doch. Es gibt Leute, die ein Business anfangen mit den größten Erfolgserwartungen, ja, und das Gefühl haben, nächstes Jahr bin ich Millionär, und die absolut episch scheitern und im Bankrott enden. Mhm. Es gibt ganz viele Ehen, ja, die geschlossen werden mit den besten Erwartungen. Das ist der Partner meines Lebens. Wir werden alt und glücklich zusammen, genau, und die in wenigen Jahren in einem absoluten Shitstorm enden, wo man sagen muss, da findet dieses Prinzip einfach sei ganz enge Grenzen. Ja. Uns passieren Dinge, mit denen wir nicht gerechnet hätten. Uns passieren auch Dinge, wo wir das Gegenteil erwartet haben.
Ja. Und ich glaube jetzt, gerade wenn wir dieses Beispiel der Ehe nehmen, ja, dann glaube ich, würde das Wahrheitsmoment von The Secret, was aber gar nicht so ein mega Geheimnis ist, ich glaube, das wissen die meisten Menschen, die in einer Ehe leben, darin bestehen, dass man sich manchmal auch wieder zusammenreißen muss und sagen muss, hey, ich versuche mal wieder das Gute zu sehen, mhm, in dieser Beziehung.
Ja.
Und ich versuche meinem Partner oder meiner Partnerin das auch zu spüren zu geben, dass ich das sehe und, mhm, dass ich das wertschätze. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja.
Und ich glaube, dass man das ausstrahlt. Ja. So. Aber jetzt können einfach Dinge passieren, die man selbst nicht angezogen hat.
Ja.
Ja. Also, ich kann mich noch erinnern, ich war damals ein Schulkind und ein Mädchen, das mit mir in der Klasse war, hatte einen Bruder, der überfahren wurde auf der Straße. Das Kind wurde überfahren und war sofort tot. Und da denke ich mir jetzt so, hey, das, was da danach in einer Beziehung, in einer Ehe passiert, das ist so unglaublich schwierig. Da ist so viel Schmerz, der verarbeitet, ja, werden muss.
Ja.
Und Vorwürfe, die man sich selbst macht, vielleicht dem anderen macht. Man schaut vielleicht Dinge plötzlich total anders an, als man sie gesehen hat im Moment, wo man sie erlebt hatte, weißt du?
Ja.
Und da jetzt irgendwie so zu sagen, na ja, weißt du, dir widerfährt halt, wie du geglaubt hast, also das wäre ja letztendlich dann die Formulierung, das ist so eine krasse Überheblichkeit.
Damit
komme ich nicht klar.
Ja, geht mir genauso, und das ist ja auch wirklich der entscheidende Punkt, der mich auch bei dieser ganzen Ideologie des positiven Denkens zutiefst abstößt. Es sind nicht so sehr Menschen, die einfach damit rechnen, von der Sonnenseite des Lebens geküsst zu werden und das auch tatsächlich erfahren. Ich gönne denen das in der Regel eigentlich recht schmerzfrei. Es ist die Rückseite der Medaille, dass Menschen, denen Schreckliches widerfährt, eigentlich noch getreten werden, wenn sie schon am Boden liegen, indem man ihnen sagt, ja, du hast das mit deinen schlechten Gedanken angezogen. Genau. Egal, was dir passiert, du hast das selber über dich gebracht. Es ist eigentlich eine ganz pervers zugespitzte Form des Karma-Denkens.
Ja.
Alles, was dir passiert, hast du auf dich gezogen. Ja. Und zwar nicht einmal über die Lebensgrenze hinaus, sondern in diesem einen Leben, das du hast, kriegst du eigentlich immer nur die Rechnung für die Gedanken, die du angestellt hast. Und das ist ja eine unglaublich gnadenlose, unbarmherzige Ideologie.
Ja, ja, genau. Und ich glaube, da ist sie auch wirklich, ja, wie soll ich sagen, wenn ich das jetzt aus einer christlich-theologischen Perspektive betrachte,
ja,
da würde ich sagen, so diese Ideologie ist so der Endgegner,
ja,
des christlichen Glaubens.
Ja. Also, ja.
Jetzt wirklich keine anderen Religionen oder sowas, das sind für mich irgendwie Dinge, wo ich sagen würde, ja, wäre ich dort aufgewachsen, könnte es gut sein, dass ich auch Muslim wäre oder dass ich Jude wäre oder,
ja,
oder sowas. Damit wirklich null Problem. Und ich habe auch null Problem mit Achtsamkeit, mit Yoga, mit allem.
Ja,
das finde ich alles klasse, dass es das gibt. Ich glaube übrigens, kann man alles auch als Christ machen. Was ich nicht glaube, ist, dass du Christ sein kannst, und das sage ich jetzt so extra in dieser Heftigkeit, ja, und spitzest du, dass du Christ sein kannst und radikal in diesem Tun-Ergehen-Zusammenhang lebst.
Hm.
Also dass du sagen kannst, ich glaube, dass es einen menschenliebenden Gott gibt, der sich uns Menschen zeigt und uns über die Todesgrenze hinaus erhalten will, mit uns zu tun haben will.
Mhm.
Einer, der mich auch in den dunkelsten Stunden, wenn ich sterbe, in der Hand hat. Und dann gleichzeitig zu denken, dass alles, was der Fall ist, nur ein Resultat ist meiner eigenen Vorstellungen, meiner eigenen, ja, Gefühle. Ja. Das glaube ich, wirklich. Ja,
und ich würde
das. Und die ganze Bibel, würde ich sagen, ist in sich ein Riesenstreit auch.
Ja, genau.
Thema, oder? Also wir haben natürlich sowas genau. wie Chronikbücher, wo Tun, Ergehen zusammenhang, weil der König nicht gehalten hat, die Gebot, schlug sie die Strafe, so und so, und dann hast du irgendwie eine Erklärung dafür. Passiert ja immer aus dem Rückblick dann, oder? Dass man sagt, hey, boah, wir wurden irgendwie alle deportiert, wie ist es dazu gekommen? Und dann kommt quasi so eine Chronologie,
ja.
die das erzählt. Aber doch in ganz, ganz vielen Teilen ist doch die Bibel ein richtiger Schrei gegen diese Gerechtigkeit, die man nicht auflösen kann.
Absolut.
Also Hiob zum Beispiel, oder? Wir haben ja mal einen Podcast darüber auch aufgenommen.
Ja.
Hiob ist doch so ein Paradebeispiel. Es ist völlig irrational, was ihm passiert. Und er hat das sicher nicht mit seinem Denken angezogen. Mhm. Also nicht, dass Hiob eine historische Figur war, aber jetzt diese literarische ja. Figur, Hiob, hat ja nicht gedacht, oh, eines Tages werde ich alles verlieren und meine Kinder werden sterben, sondern es war ein frommer Mann, der ein gutes Leben gelebt hat, in gutem Wohlstand. Und wumm, kommt ihm alles weg.
Ja.
Und dann, was tut er? Er sagt, das ist ungerecht, das ist wirklich scheiße, das habe ich nicht verdient. Mhm. Und ich finde das so was Wichtiges, dass man auch im Glauben noch sagen kann, es gibt so etwas wie Gerechtigkeit und das, was mir oder das, was dir jetzt widerfahren ist, das ist ungerecht. Das ist nicht die Folge deiner Gedanken. Du hast nicht Krebs, weil du negativ gedacht hast. Du wurdest nicht vergewaltigt, weil du das angezogen hast. Du bist nicht arm, weil du innerlich ein problematisches Verhältnis zu Geld hast. Ja. Sondern es passiert einfach manchmal auch Scheiße, die man selbst nicht irgendwie zu verantworten hat, wo man einfach ein Opfer ist.
Amen dazu. Und ich find's ganz fatal. Ich habe mehrere Predigten zum Hiob-Buch gehört, in denen wirklich auch Leute, die eben in diesem Muster, in diesem Tun-Ergehen-Zusammenhang gedacht haben, versucht haben, dem guten Hiob noch irgendwelche unlauteren Motive unterzujubeln, um nachzuweisen, dass er eben doch auf sich gezogen hat, was er letztlich verdient hat, oder? Und das ist unglaublich, wenn man
unglaublich,
eine
man die Dialoge liest, oder? Ja. Die er mit seinen Freunden führt, die machen ja das die ganze Zeit. Aber hast du nicht vielleicht doch nachgelassen bei
und genau.
so. Er sagt immer, nein, Mann.
Das ganze Buch ist gestrickt, um den Tun-Ergehen-Zusammenhang aufzusprengen oder ad absurdum zu führen. Übrigens, in ganz vielen Psalmen, Klagepsalmen, beschweren sich die Beter bitter und zerbrochen vor Gott darüber, genau darüber, dass das doch einfach irgendwie nicht aufgeht. Ja. Und es ist fast wörtlich zu finden da, die Gottlosen, die haben ein super Leben, die genießen die Segnungen des Lebens und kümmern sich um dich überhaupt nicht. Und ich, der ich mich an Gott halte und dir vertraue und deine Gebote halte, ich werde vom Leben bestraft. Also ganze Psalmen arbeiten sich daran ab, dass dieser Zusammenhang eben nicht aufgeht.
Ja, voll. Oder und ich glaube auch, die ganze Kreuzesgeschichte ist so eine Geschichte, die du nicht verstehen kannst mit The Secret. Also weil, ja, also jetzt das letzte Abendmahl, Jesus mit den Jüngern, oder? Der sagt ja dann nicht, ja Leute, ich hatte viele negative Gedanken, als wir da nach Jerusalem gekommen sind und das wird sich jetzt manifestieren, ich denke, ich werde gekreuzigt werden. Das ist halt ziemlich ungünstig jetzt für euch alle, aber hey, versucht das Positive zu sehen. Das macht er halt nicht, oder? Sondern es ist völlig klar in den Evangelien, dass der Weg von Jesus nicht darüber läuft, damit zu hadern, sondern der gibt sich halt hin. Also das Schlüsselwort ist nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Aber das ist gerade das Gegenteil davon, wenn er sich jetzt hingesetzt hätte und mit seinen Gedanken versucht hätte, die Welt zu steuern.
Ja, ja, ja.
Ich glaube halt, das ist wirklich etwas, wo ich jetzt sagen würde, da schließen sich Christentum und The Secret radikal aus. Also mindestens ein Christentum, wie ich das verstehe, kriegst du da nicht zusammen. Also nicht, dass das Christentum Vorbehalte hat gegen positives Denken. Man nennt das da einfach Hoffnung. Oder nicht, dass das Christentum Vorbehalte hätte gegen Imagination. Man kann das alles auch unter Hoffnung oder unter Erwartung oder unter Glaube sogar fassen. Ja. Das alles ist gut. Aber ich glaube, das, was nicht geht christlicherseits, ist diese Umkehr zu sagen, dass das, was dir geschieht, das hast du selbst angezogen. Es gibt diesen anderen, ganz tiefen Satz, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Mhm. Und vielleicht müssten wir darüber mal noch sprechen. Das ist ja ein Satz, der kommt im Zusammenhang mit einer Heilungsgeschichte. Und Jesus sagt dann, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Mhm. Und man könnte jetzt natürlich sagen, na ja, aber da habt ihr es doch. Also sogar Jesus sagt das ja, dass dir so geschieht, wie du glaubst.
Genau, und das wird übrigens auch gemacht. Ich habe ja genug Zeit im pfingstlich-charismatischen Milieu verbracht, wo solche Gedanken explizit oder implizit ganz, ganz tief verwurzelt sind. Und das ist einer der Lieblingssätze, der zitiert wird. Dir geschieht nach deinem Glauben. Ja, natürlich. Das ist, also ich habe ja an einer Bibelschule 2 Jahre studiert und da war das so prominent, dass man zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie mit einem eigenartigen Gefühl mit Halsschmerzen oder so aufgewacht bin und ich bin in den Unterricht gegangen und habe gesagt, du, irgendwie, ich fühle mich so ein bisschen grippig, ich glaube, ich werde krank. Dann haben die Leute die Hände verworfen und gesagt, wie kannst du so etwas aussprechen? Natürlich wirst du krank. Du hast es ja jetzt gerade gesagt. Dir geschehe nach deinem Glauben. Du hast proklamiert, dass du krank wirst.
Proklamiert, sagt man dem dann.
Sag mal proklamieren, ja. Du hast proklamiert, dass du krank wirst.
Also du hast ausgerufen, dass du krank wirst.
Genau. Ja. Und jetzt hast du damit eine geistige Realität geschaffen, die im physischen sich materialisiert. Aber das hat wirklich bis dahin geführt, dass Leute, die eine Krebsdiagnose bekommen haben, nicht frei waren zu sagen, ich habe Krebs, sondern eigentlich verpflichtet wurden, nach diesem Gesetz der Anziehung verpflichtet wurden zu sagen, der Arzt hat Krebs diagnostiziert, aber ich bin gesund in Jesus Christus. Und die durften nichts anderes aussprechen, weil sie mit der Aussage, ich habe Krebs, natürlich sich selbst krebskrank machen.
Krass. Ja. Krass. Oder, deswegen finde ich es aber so wichtig, dass wir vielleicht über diesen Satz sprechen. Ja. Weil der Satz geschieht ja in einer Beziehung, der ist ja nicht kontextlos. Es ist ja nicht so, wie Jesus hat irgendwie Aphorismen diktiert und ein Aphorismus davon war, dir geschieht, wie du glaubst, oder irgendwie sowas, oder? Sondern da ist jemand, der in Jesus seine einzige Chance sieht, jetzt eine Heilung zu erleben. Mhm. Das ist die einzige Chance. Und das, was dort heißt, wie du geglaubt hast, das ist ein Vertrauen, was passiert. Und dieses Vertrauen richtet sich auf Jesus selbst.
Auf eine Person.
Ja. Oder? Und da dann zu sagen, hey, dir geschieht so, wie du mir vertraut hast eigentlich, oder? Ist etwas ganz anderes als dir passiert halt, was du dir so denkst.
Es ist eigentlich eine ganz fatale Abstrahierung oder auch Aushöhlung des christlichen Glaubens, wenn man aus dem Vertrauensverhältnis zu Gott, zur Person Gottes, ein Prinzip macht, ein unnachgiebiges, unparteiisches Prinzip, das in alle Richtungen Anwendung finden kann. Das ist eigentlich eine ganz fatale Aushöhlung des Glaubens. Genau. Aber was mich jetzt beschäftigt, Stefan, ist ja schon, dass diese Gedanken, auch die in The Secret vorgestellt werden, derart prominent werden konnten in weiten Teilen des Christentums. Also gerade in den USA, wie erklärt man sich das jetzt? Also es gibt ja die pfingstlich-charismatische Bewegung oder Bewegungen sind auf weiten Teilen durchdrungen von solchem Denken. Es gibt diesen Robert Schuller, der die Crystal Cathedral gebaut hat, eine unglaubliche Breitenwirkung ist von ihm ausgegangen und er hat ja dieses Center for Possibility Thinking hat er gegründet. Da geht es nur um das, dass du durch deine Gedanken die materiellen Realitäten anziehst und der hat auch die ganze Geschichte dieser Cathedral hat er immer so erklärt, er hat sich das visualisiert, er hat alles, was ihm zugefallen ist, hat er visualisiert und die mindestens amerikanische Christen, aber eben nicht nur, sprechen wahnsinnig an auf das und können das offenbar mühelos mit einem christlichen Glauben verbinden.
Ja, ich glaube, es ist so eine Koinzidenz von zwei Bedürfnissen, die es gibt. Wir haben gerade unter Christen auch viele Menschen mit einem dicken Bankkonto und einem schönen Haus. Mhm. Und wie kriegst du das jetzt zusammen mit so einer Jesus-Geschichte? Das ist nicht so einfach. Also es geht. Ich glaube, das geht. Ich glaube nicht, dass ich ja wohlhabend zu sein ausschließt. Ja. Überhaupt nicht. Aber es ist natürlich eine sehr, sehr einfache Erklärung zu sagen, so funktioniert die Welt. So funktioniert die Welt. Ich habe das nicht, weil ich irgendwie da und da geboren wurde und meine Eltern mir ein Studium finanzieren konnten oder weil ich da und da Geld investieren konnte oder was auch immer, sondern ich habe das, weil die Gesetze, nach denen diese ganze Welt läuft, dafür gesorgt haben, dass das so ist. Und Gott als Schöpfer dieser Welt hat diese Welt so eingerichtet, dass das so läuft.
Ja, das ist eine spannende Beobachtung. Eigentlich ein Mittel zur Selbstrechtfertigung des wohlständigen westlichen Christen.
Und das funktioniert, glaube ich, deshalb so gut, weil diejenigen, die diesen Wohlstand nicht haben, die denken sich, ja, aber gut, also wenn das bei denen geklappt hat, und man ist ja dann auch ein bisschen verzweifelt, dann ist das vielleicht wirklich das, was ich ausprobieren sollte. Stimmt, ich denke echt oft viel zu viel an meine Schulden und an die Rechnungen, die kommen. Ja. Vielleicht muss ich das einfach mal beiseite lassen. Und ich kann mir vorstellen, dass du halt da wie zwei verschiedene Gruppen wirklich abholen kannst damit. Aber ich habe ja vorhin so diesen steilen Satz gesagt, dass ich glaube, dass es nicht christlich ist. Mhm. Und ich möchte schon noch kurz sagen, weshalb nicht. Ja. Weil zur Zeit von Jesus gab es diese Idee ja auch von einem Tun-Ergehen-Zusammenhang. Ja. Es gab diese Idee auch, dass Menschen deswegen krank sind und leiden, weil sie gesündigt haben.
Ja.
Es gibt diese andere Geschichte, da ist ein Mensch, der blind ist und Jesus wird gefragt von den Leuten dort, hey, ist der blind, weil seine Eltern gesündigt haben oder weil er selbst gesündigt hat?
Genau.
Also es ist gar nicht mehr die Frage, ist der einfach blind, weil shit happens?
Ja.
Ist keine Option, oder? Sondern ist er blind, weil seine Eltern gesündigt haben oder weil er gesündigt hat?
Genau, wessen Rechnung muss der bezahlen?
Genau. Ja. Und Jesus wechselt völlig das ganze Spiel aus, oder? Ja. Also er lässt sich gar nicht auf das ein und sagt, weder noch, der ist blind, damit Gott an ihm seine Größe zeigen kann jetzt. Mhm. Und ich finde, das ist diese andere Perspektive. Ja. Diese andere Perspektive, die von Gottes Möglichkeiten her denkt. Mhm. Die alles auf diesem Deuteumweg über Gott in den Blick nimmt.
Ja.
Dann kann man immer noch sagen, deine Krankheit hat vielleicht nicht das letzte Wort. Mhm. Vielleicht ist da eine Beziehung, in der dich Gott trägt, die stärker ist, die größer ist, die bedeutender ist als das Leiden, das du jetzt erfährst. Mhm. Aber du leidest jetzt und du bist nicht schuld daran. Das finde ich etwas ganz, ganz anderes. Oder? Ja. Das finde ich wirklich etwas ganz, ganz anderes. Und deswegen, ich glaube, wir hatten diese Phänomene immer schon, dass Menschen, die reich waren, erklären wollten, warum sie reich sind. Ohne dass das irgendwie anrüchig oder doof ist. Und wir hatten das andere Bedürfnis auch immer schon, dass Menschen, die arm sind, gerne reich geworden wären. Mhm. Und ich glaube, solche Denkabkürzungen, wie sie hier angeboten werden, die sind natürlich immer sehr anziehend.
Es gibt ja auch Untersuchungen, ich weiß jetzt den Namen dafür nicht mehr, aber es ist so eine, man nennt das im Englischen ja eine Bias, Untersuchungen zu erfolgreichen Leuten, die belegen, dass der größte Teil erfolgreicher Leute ihren Erfolg auch unmittelbar auf die eigenen Entscheidungen zurückführen und die wenigsten zugestehen würden, dass sie einfach verdammt Schwein hatten, dass sie vielleicht ein wahnsinniges Startkapital geerbt haben, dass sie einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und so, sondern es gibt so diese Bias, so diese Tendenz, seinen Erfolg eben auf seine guten Entscheidungen zurückzuführen.
Und tatsächlich weiß man aber, dass das, was man selbst leistet, wirklich der geringste Teil ist des Gesamterfolgs, wenn man das global anschaut.
Ja.
Also, dass du in der Schweiz geboren wurdest, dass du diese Schulausbildung machen konntest, die du gemacht hast, dass du in sozial stabilen Strukturen aufwachsen konntest, dass du keine Gewalt erlebt hast, etc. Das sind alles mega, mega wichtige Faktoren. Das hast du nicht entschieden, das hast du nicht gemacht.
Ja. Das sind auch innere Ressourcen.
Genau.
Weißt du, die...
Ja, natürlich.
Das ist das Verrückte, das kommt ja in dem Film auch vor, wo einer sagt, ich meine, da habe ich echt, also sorry, aber da habe ich also physische Schmerzen da gehabt, da musste ich fast in die Tischkante beißen. Da sagt dann einer, sagt, ja, was denkt ihr, warum hat nur 1% der Menschheitsbevölkerung besitzt den Reichtum von 96% oder 97% der Menschheit. Warum? Ja, die haben das Geheimnis begriffen. Die haben dieses Gesetz begriffen. Ja, möglich, wäre aber auch möglich, dass es einfach rücksichtslose, ausbeuterische Arschlöcher sind, die auf dem Rücken des Restes der Menschheit leben. Das wäre ja auch denkbar. Also, ja.
Oder es könnte auch was mit Erbschaft zu tun haben.
Ja, natürlich.
Und Erbschaftssteuern, die wir
haben. Ja, also...
Also ich teile das völlig und find das auch unglaublich naiv. Man muss natürlich sagen, einige der Menschen, die dort sprechen, haben ja selbst so eine Erfolgsstory erlebt.
Ja, ja.
Also quasi wirklich von der Gosse hoch zum Multimillionär.
Ja, Rhonda Byrne ist auch ein Beispiel dafür quasi. Das ist zur selbsterfüllenden Prophetie geworden. Ja. Sie hat ein Buch geschrieben über dieses Geheimnis. Das wurde so erfolgreich, dass sie damit quasi zum Beweis ihrer eigenen These wurde. Ja,
stimmt.
Aber das ist übrigens das Perverse, und ich habe mir das sagen lassen von Leuten, die in Indien und in Afrika viel herumgekommen sind und auch die ganze christliche Szene dort kennen. Und das macht mich dann auch ein bisschen ratlos oder hilflos, dass es gerade in ganz armen Gegenden, in Indien und in Afrika dieses Phänomen gibt, dass Gemeinden sich quasi schinden bis zum letzten Dollar, um ihrem Pastor einen Mercedes zu kaufen. Mhm. Und der Pastor hat quasi die Aufgabe, die Funktion, den Erfolg dieses Prinzips zu verkörpern. Und das ist eine ganz perverse, also da wird's dann wirklich krank, wenn Leute den letzten Rappen weggeben, um ihren Pastor reich zu machen, damit er zum Vorbild wird oder zur Projektionsfläche.
Ja, er repräsentiert
dann den Erfolg, der ihnen quasi auch blüht, ohne dass gemerkt wird, dass das natürlich ein ganz perverses Spiel ist, bei dem eben immer noch 99% einfach bitterarm bleibt.
Aber man ist ja auch sowas, was ich nie zusammenkriegen kann mit Christentum, ist dieses Prosperity Gospel Phänomen.
Ja.
Also du kennst dich da, glaube ich, ein bisschen besser aus damit, oder? Prosperity Gospel ist doch eigentlich schon so die Idee, dass diese gute Nachricht, diese frohe Botschaft, die das Christentum bringt, die hier und jetzt schon zum Erfolg führt, und zwar in der Art und Weise, dass an deinem wirtschaftlichen Erfolg, deinem Wohlstand, deiner Gesundheit jetzt schon ablesbar ist, dass du von Gott gesegnet und auserwählt bist, oder?
Die Gunst Gottes ist ablesbar am Stand deines Bankkontos eigentlich. Also ich habe das mitgekriegt, als Kenneth Copeland, einer der wirklich der hirnverbranntesten, das tut mir jetzt überhaupt nicht leid, das zu sagen, weil das ist jetzt einfach wirklich jenseits von Gut und Böse. Und der hat da in Basel einen Auftritt gehabt, und ich weiß von einigen, die da hingepilgert sind, um den zu hören, manche auch einfach um das mal erlebt zu haben. Ja. Und da kommt er wirklich auf die Bühne, und man muss sich jetzt vorstellen, das ist ein Televangelist, das ist ein TV-Pastor, kommt auf die Bühne, und seine erste Frage an die versammelte Menge: Who wants to get rich? Und dann kreischt die Menge, und die Leute schreien, ja, wir wollen reich werden. Und dann unter diesen Voraussetzungen bringt er dann sein Evangelium, weißt du, das ist so schrecklich irgendwie.
Oder? Und das, ich glaube, das sind dann schon so Dinge, wo man sagen muss, man muss mindestens die Evangelien sehr, sehr anders interpretieren, als das jetzt mir naheliegen würde, um dabei rauszukommen.
Ja.
Weil ich glaube, es gibt so zwei Dinge, die stehen schon dagegen. Also das eine ist so diese Idee, dass der Mammon ein anderer Gott ist als Gott Vater. Oder Gott, wie er in Jesus sichtbar wird.
Ja, genau.
Das sagt ja Jesus selbst deutlich. Du kannst eben nicht beiden zugleich dienen, oder? Mhm. Und ich glaube, es ist etwas ganz, ganz anderes gemeint, wenn Jesus dieses Sorget euch nicht sagt, oder?
Ja.
Also dieses Sorget euch nicht ist ja in keiner Art und Weise ein Leben im Wohlstand, wie sich das versicherte Menschen mit einem dicken Bankkonto vorstellen würden, sondern es ist eigentlich ein Leben vom Hand von der Hand in den Mund.
Ja.
Also
ja.
Du wirst immer alles kriegen, was du brauchst. Gott sorgt sich sogar um die Blumen und kleidet sie schön. Nicht mal Salomo, der hatte ja Wohlstand,
ja.
War so toll gekleidet,
ja.
wie die Blumen auf dem Felde, oder?
Ja, er also, sagt nicht, sorget euch nicht um morgen, weil ihr so viel Reserven habt, dass ihr 1000 Jahre leben könntet.
Unser davon. Tägliches Brot gib uns heute, oder?
Genau.
Ja. Also deswegen so, ich glaube, das steht da schon mal entgegen. Und dann diese andere Idee, das ist etwas, was mir persönlich hat in meinem Glauben immer wichtig ist, ist, finde ich, so eine der schönsten Verheißungen, die es gibt, die ich kenne. So, in der Welt habt ihr Angst, ich habe die Welt überwunden.
Ja.
Und ich finde, das ist viel realistischer, weil ja, fuck, es stimmt doch, wir haben doch immer wieder Angst in der Welt. Und zwar nicht, weil wir irgendwie verfolgt werden als Christen oder irgendwas. Nein, aber es ist halt so, dass es Dinge gibt, die uns fürchten machen.
Ja.
Und ich glaube, was alle diese Menschen auch verbindet, die The Secret kannten in der Weltgeschichte, also Beethoven, Einstein,
ja, ja,
alle diese Geistesgrößen, ist, dass sie ja dann doch gestorben sind. Also, weißt du, für mich ist es irgendwie so, wenn wirklich alles, was in der materiellen Welt passiert, nur ein Ergebnis wäre meiner Gedanken, dann müsste es ja eigentlich auch möglich sein, dass es sowas wie Tod nicht mehr gibt. Ich glaube nicht, dass jeder Mensch immer manifestiert hat, dass er jetzt sterben möchte. Ich glaube nicht, dass alle Menschen einfach finden, so, jetzt irgendwie war genug, ich lege mich mal hin und schlafe friedlich ein. Ich glaube, dass Menschen echte Todeskämpfe führen manchmal.
Ja.
Und fast nicht loslassen können. Und da auch Angst haben. Und ich weiß nicht, wie viel es dir dann hilft, im Sterbebett always look on the bright side zu sehen. Ich meine, das ist durchaus so zynisch. Ich glaube, dass man eine wirklich gute Lebensphilosophie, eine gute Religion, eine gute Grundhaltung gegenüber der Welt auch daran messen muss, ob man sich vorstellen kann, dass das auf dem Sterbebett auch was trägt. Und da muss ich dir schon sagen, du hast ihn ja ins Spiel gebracht, dass mir so ein Eckhart Tolle einfach viel näher. Ich glaube, dass man so sterben kann. Ich glaube, dass das hilft, dass das trägt. Ich sehe das nicht als Konkurrenz zum Christentum, sondern etwas, was ich im Christentum mir vorstelle. Aber diese Überheblichkeit zu denken, dass ich mit meinen Gedanken die Welt schaffe, da möchte ich mal sehen, wie das geht, wenn du dann loslassen musst.
Ja. Jetzt fällt's mir echt schwer, die Frage zu beantworten, die wir immer am Schluss der Folge beantworten, nämlich wer soll dieses Buch lesen?
Also ich fange sonst an, ja?
Ja.
Also ich habe mir gesagt, auf gar keinen Fall dein Steuerberater. Das würde ich wirklich nicht empfehlen. Und wenn du jemanden wirklich gar nicht magst, du musst aber zu seinem Geburtstagsfest auftauchen und du möchtest sicher sein, dass du so bald nicht wieder eingeladen wirst, dann ist das ein gutes Geschenk. Bring's mit.
wenn der dann hoch erfolgreich wird und mit seinem Ferrari an deinem Haus vorbeifährt, dann schick uns
eine E-Mail.
Genau, da musst du es ihm einfach gönnen. Ja, ich kann es nicht ernsthaft irgendwem weiterempfehlen, außer zu Studienzwecken auf einer Metaebene, wenn du wissen willst, wie irgendwo, welche Blüten auch ein freidrehender Individualismus und Kapitalismus ideologisch treiben kann, dann kannst du das mal lesen und zu Gemüte führen, aber eben nicht als ernsthaft anzuempfehlende Lebensweisheit.
Ja, und man kann das auch kostenlos auf Spotify hören, wenn man möchte. Es gibt eben auch auf YouTube Ausschnitte und ja, vielleicht denkt ihr euch ja selbst, wie ihr das machen könnt, wenn ihr es unbedingt lesen oder hören wollt, damit da nicht noch mehr Menschen von reich werden. Ich mindestens fände das, ja, wie soll ich sagen, so einen ethischen Umgang damit. Man kann sich's ja anschauen und man kann es lesen, aber bitte nicht kaufen. Jetzt wünschen wir euch eine super Woche. Wir hören uns wieder nächste Woche mit einem nächsten großen Buch. Manu?
Wenn wir im Plan bleiben, dann wird's jetzt nächste Woche aber... Also dann, das gibt jetzt einen richtigen, wie soll ich sagen, das gibt einen gewaltigen Niveauwechsel. Ja. Bonhoeffer, gemeinsames Leben.
Genau, gemeinsames Leben von Bonhoeffer. Ich finde es wunderbar, solche Kontraste, und ist ein Buch, das auch ganz, ganz oft so als Vorlage für Zitate dient. Und eins, wo ich finde, das lohnt sich, das mal etwas genauer anzuschauen.
Bis dann. Tschüss.
Revlab.